SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Und das sind die Themen heute Mittag. Unklare Ausgangslage in der Ukraine. Präsident Janukowitsch kündigt Neuwahlen an. Die Opposition hat sich dazu noch nicht geäußert. Der Kanton Aargau will weg von den kleinen, verstreuten Asylbewerberunterkünften. Zentrale Großunterkünfte seien die Lösung. Chaotische Zustände am größten Flughafen Deutschlands. Grund ist ein Warnstreik des Sicherheitspersonals. Um 13 Uhr, wenn der Wille Berge versetzen kann. Nach vielen Stürzen und Verletzungen schaffte es Skifahrerin Dominik Gysin in Sotschi zu oberst aufs Olympiapodest.
Das ist unglaublich. Es braucht vielleicht noch ein bisschen, bis ich es ganz realisiert habe, aber Wahnsinn.
Seit dem Gewinn der Goldmedaille sind ein paar Tage vergangen. Gysin ist zurück in der Schweiz und bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. In der Ukraine ist die Lage heute alles andere als klar, auch auf dem diplomatisch-politischen Parkett. Die Regierung in Kiew spricht von einem Verhandlungsdurchbruch. Die Opposition schweigt bisher dazu. Auslandredaktor Franco Battel fasst die Lage zusammen.
Heute Morgen teilte das Büro von Präsident Janukowitsch mit, Regierung und Opposition hätten sich geeinigt. Und kurz vor Mittag hieß es aus dem Präsidentenpalast, die für nächstes Jahr geplanten Präsidentschaftswahlen würden vorgezogen. Geplant sei auch eine Regierung der nationalen Einheit, der, so ist zu vermuten, auch Vertreter der Opposition angehören würden. Zudem werde die Macht des Präsidenten beschnitten. Während des ganzen Morgens hatten sich die Zeichen verdichtet, dass Präsident Janukowitsch zu diesen Zugeständnissen bereit sein könnte. Was bisher allerdings noch immer aussteht, ist die Reaktion der Opposition. Heute Morgen hieß es, die Opposition müsse die von Janukowitsch vorgelegten Vorschläge erst noch diskutieren. Klar scheint, dass es vor allem der Besuch der Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Polens war, der Bewegung in die verhärteten Fronten gebracht hat. Die Außenminister hatten während der ganzen Nacht mit Präsident Janukowitsch verhandelt. Unklar sind die Einzelheiten. Wann genau wird in der Ukraine gewählt und wann wird eine Übergangsregierung eingesetzt? Von diesen Fragen wird die Zustimmung der Opposition abhängen. Unklar ist auch, ob ein solches Abkommen wirklich hält oder durch die Gewalt auf den Straßen und Plätzen in Kiew, aber auch sonst im Land, schon bald wieder hinfällig wird. Agenturen berichten, dass im Zentrum von Kiew, um den Maidanplatz und beim Parlament, erneut geschossen wird. Im Parlament selber hätten sich die Abgeordneten geprügelt.
Die Zusammenfassung von Franco Battel. Wie Kirill Savin in Kiew die Situation einschätzt, ihr arbeitet für eine deutsche Politikstiftung, das hören wir nach den weiteren Meldungen mit Damian Rast.
Nun ist es definitiv. Monika Rühl ist die neue Direktorin des Wirtschaftsdachverbandes Economy Swiss. Die Wahl durch den Vorstand erfolgte heute Morgen. Die 50-jährige Diplomatin ist im Moment noch Generalsekretärin des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Ihre neue Stelle tritt sie am 1. September an. Sie wolle sich für eine bessere Verständigung zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik einsetzen, wird die neue Direktorin in der Mitteilung von Economy Swiss zitiert. Stellen Ausdrücke wie «Sau-Ausländer» und «Drecksasylant» eine Rassendiskriminierung dar? In dieser Frage kommt das Bundesgericht zum Schluss, solche Ausdrücke erfüllten lediglich den Tatbestand der Beschimpfung, nicht aber der Rassendiskriminierung. Das gilt laut Bundesgericht selbst dann, wenn jemand die Ausdrücke «Sau» oder «Dreck» in Verbindung mit einer bestimmten Nationalität verwendet. Denn solche Begriffe würden im deutschen Sprachraum seit jeher und verbreitet verwendet, im Rahmen von Unmutsbekundungen. Sie würden zwar als Beschimpfung empfunden, nicht aber als Angriff auf die Menschenwürde. Zu beurteilen hatte das Bundesgericht einen Fall aus dem Jahr 2007. Damals sagte ein Basler Polizist zu einem festgenommenen Asylbewerber vor zahlreichen Schaulustigen «Sau-Ausländer» und «Drecksasylant». Die Basler Justiz sprach ihn daraufhin der Rassendiskriminierung schuldig. Bonbons, Kaugummis und Dragees sind in der Schweiz beliebt. Letztes Jahr wurden über 27.000 Tonnen Süßigkeiten konsumiert. Das sind 3% mehr als im Jahr zuvor, wie der Schweizerische Verband der Backwaren- und Zuckerwarenindustrie Biscosswiss mitteilt. Pro Kopf wurden somit fast 3,5 Kilogramm Süßigkeiten gegessen. Die Hersteller hätten ihren Absatz im Inland besonders stark steigern können. Aber auch im Ausland wurde ein höherer Erlös erzielt. Die Parlamentarier im Deutschen Bundestag bekommen höhere Vergütungen. Das Parlament hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf angenommen. Damit steigen die sogenannten Diäten um 830 auf fast 9.100 Euro. Zudem werden Bestechung und Bestechlichkeit von Parlamentariern künftig mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft. Ein Streik des Sicherheitspersonals behindert den Flugverkehr des Flughafens Frankfurt. Die Betreiberin rief Passagiere dazu auf, nicht mehr zum Flughafen zu kommen, der zu den größten Europas gehört. An den Kontrollstellen für die Sicherheit hatten sich zuvor große Menschentrauben gebildet. Fast 50 Flüge wurden bisher abgesagt. In den Streik getreten sind rund 5.000 Angestellte der privaten Sicherheitsfirmen. Sie fordern unter anderem einen einheitlichen Stundenlohn von mindestens 16 Euro. Der Streik soll noch bis heute Abend um 23 Uhr dauern. Tausende von Reisbauern in Thailand verzichten vorerst darauf, im großen Stil gegen die Regierung zu protestieren. Sie wollten eigentlich heute den internationalen Flughafen von Bangkok blockieren, aus Ärger über ausstehende Zahlungen des Staates. Den Bauern wurde laut Medienberichten nun aber offenbar versprochen, dass sie ihr Geld nächste Woche bekommen. Es geht um Zahlungen aus einem umstrittenen Programm zum Ankauf von Reis. Die Regierung von Yin Lakshinavat wird vorgeworfen, Bauern Reis zu überhöhten Preisen abgekauft zu haben, um so deren Wählergunst zu gewinnen. Die thailändische Antikorruptionsbehörde ermittelt in diesem Zusammenhang. Die Schweizer Skicrosserinnen haben in Sotschi keine Medaillen gewonnen. Als letztes schied Fanny Smith im Halbfinal aus. Sie belegte am Schluss Rang 8. Sana Lüdi und Katrin Müller waren bereits in den Viertelfinals gescheitert. Olympiasiegerin wurde die Kanadierin Marielle Thompson. Das Wetter. Am Nachmittag regnet es teilweise und die Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter. Aus Westen gibt es einige Aufhellungen. Im Süden ist es heute meistens trocken. Die Temperatur liegt bei 8 Grad. Morgen ist es teilweise sonnig, am Morgen sind die Wolken im Osten noch dichter, gegen Abend fällt im Westen etwas Regen.
Und so geht's weiter bei uns. Ukraine. Was sind die Abmachungen zwischen Opposition und Regierung wert? Ecopop-Initiative. Bald abstimmen oder lieber später? Frauenquote in Basel-Stadt. Wie die staatsnahen Betriebe Chefinnen suchen.
Da müssen je nachdem halt Männer, Frauen weichen.
Und Klimahörspiel in Airolo. Wenn die Bergwelt zugrunde geht. In der Ukraine hat Präsident Janukowitsch verkündet, es gebe eine Einigung mit der Opposition. Die Protestierenden auf dem Maidan scheinen das nicht akzeptieren zu wollen. Offenbar sind wieder Schüsse zu hören. Die Lage in Kiew ist unübersichtlich. Kirill Savin lebt in Kiew und arbeitet für die Deutsche Heinrich-Böll-Stiftung. Ich fragte ihn, wie es derzeit in der Stadt aussehe.
Im Moment eine angespannte Situation. Die Menschen auf Maidan stehen in großen Menge und warten auf die Lösung der Krise. Parlamentssitzung läuft, da sind alle Entscheidungen offen. Und gleichzeitig gibt es eine Vereinbarung zwischen Opposition, Präsident Janukowitsch unter Vermittlung der EU-Außenminister. Aber gerade diese Vereinbarung wird jetzt in Frage gestellt, denn die Bedingungen akzeptieren Menschen auf der Straße nicht.
Welches sind denn die Streitpunkte?
Die Streitpunkte sind vor allem, wie lange Präsident Janukowitsch im Amt bleiben wird, als Präsident bleiben wird. Die Vereinbarung sieht vor, dass die vorgezogene Präsidentschaftswahl erst im Dezember 2014 stattfinden soll. Und das können Protestierende nicht akzeptieren. Man verlangt einen sofortigen Rücktritt des Präsidenten Janukowitsch.
Schauen wir doch noch kurz die Rolle der EU an. Die ist ja einerseits Partei und andererseits auch Vermittler. Wie glaubwürdig sind EU-Außenminister, wenn sie vermitteln wollen?
Ich glaube, als Vermittler sind sie eher schlecht, denn es ist schon lange klar, dass die EU und auch die Vertreter der EU eindeutig auf der Seite der Protestierenden, auf der Seite der Opposition stehen. Deswegen können sie einfach nicht neutral bleiben. Ich glaube, sie spielten diese Nacht und werden noch weiter eine Rolle des Notars. Das heißt, sie sind dabei. Sie legen fest oder sozusagen sie fixieren die Vereinbarungen und sorgen dafür, dass diese Vereinbarungen von allen Seiten auf diesen Prozess dann umgesetzt werden.
Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass sich jetzt doch etwas zu bewegen scheint?
Ich glaube, Janukowitsch hat erstmal kapiert, dass die Lage sehr ernst ist und dass er Kompromisse machen muss. Und das war die Voraussetzung für diese lange, lange Verhandlungen, die seit gestern Abend geführt worden sind. Aber wie ich schon erwähnt habe, die Vereinbarung, die jetzt erzielt worden ist bei diesen Verhandlungen, ist eher ein schlechter Kompromiss, was Protestierende nicht akzeptieren.
Das heißt, es geht weiter mit der Gewalt?
Ist nicht ausgeschlossen, obwohl ich halte das für wenig wahrscheinlich. Ich glaube, dass es schon Prozesse laufen, die am Ende einfach des Rücktritts des Präsidenten bringen werden. Ich meine, dass sehr viele Abgeordnete der Partei der Region, auch ehemalige Minister aus der Regierung Janukowitsch verlassen jetzt das Land. Und bald wird Janukowitsch einfach keine Kräfte mehr haben, auf die er sich stützen kann. Und dann ist sein Rücktritt ist vorprogrammiert.
Einschätzungen von Kirill Savin in Kiew. Die dramatischen Ereignisse dort beschäftigen auch die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz. Stundenlang verfolgen sie die Geschehnisse auf dem Maidan im Internet. Auch die Schießereien sahen sie, die Toten. Darum versammelten sich gestern jene, die auf Seiten der Demonstrierenden stehen. Elmar Plotzer war mit dabei.
Sanktionen heute! Sanktionen heute! Sanktionen heute!
Gestern Abend auf dem Zürcher Paradeplatz. Fast 100 Ukrainerinnen und Ukrainer protestieren gegen die Gewalt und fordern Sanktionen gegen die Janukowitsch-Regierung. Mit dabei ist auch Jaroslava Grimm. Schon seit 17 Jahren lebt sie in der Schweiz, aber momentan ist sie im Gedanken in der alten Heimat.
Wir alle verfolgen das Geschehen in der Ukraine. Während letzten zwei Tage, die meisten von uns, wir haben kaum geschlafen. Wir weinen vor dem Fernseher immer wieder, weil es sind Live-Bilder, Live-Übertragungen und man denkt, mein Gott, mein Gott, mein Gott, das nicht. Also das ist einfach sehr bewegend, es ist fürchterlich.
Die Demonstranten zünden Kerzen an im Gedenken an die Opfer der letzten Tage. Sie sei verzweifelt und betrübt angesichts des Blutvergießens in Kiew, sagt Jaroslava Grimm. Mit dem jetzigen Präsidenten Viktor Janukowitsch habe die Ukraine keine Zukunft.
Herr Janukowitsch ist ein Lügner. Es ist meist was passiert, also es lockt die Demonstranten in eine Falle. Jedes Mal, nachdem er also irgendwelche Besseren verspricht, dann schlägt man noch mal härter zu.
Doch viele Ukrainer in der Schweiz wollen nicht untätig bleiben. So sammeln sie Unterschriften für eine Petition, die verlangt, dass die Schweizer Bankkonten von ukrainischen Regierungsvertretern und Oligarchen blockiert werden. Das wäre ein wichtiges Zeichen, sagt Svitlana Novosad, die ein Internetforum für Ukrainer in der Schweiz betreibt.
Also das ist klar, dass genau mit diesen Geldern wird der Blutbad dort in der Ukraine finanziert. Wenn die Konten hier könnten für mindestens vorübergehend gesperrt werden, wir glauben, dass es wird definitiv helfen, den Blutbad in der Ukraine anzuhalten.
Etwa 4'000 Ukrainer leben in der Schweiz. Die meisten sind sehr westlich eingestellt. Stimmen von Janukowitsch-Unterstützern sind keine zu vernehmen. Dass in dieser Woche auch einige Oppositionelle in Kiew zu den Waffen gegriffen haben, sehen die meisten lediglich als Reaktion auf die Gewalt der Regierung. Ein Regierungswechsel sei dringend nötig, findet auch Orest Fil, der Vizepräsident des ukrainischen Vereins in der Schweiz.
Erst wenn wirklich die Janukowitsch-Regierung und seine Leute, die er in der Regierung und in der Administration hat, erst wenn die Regierung verlassen, kehrt dort Ruhe ein.
Die Meldung, man habe in Kiew eine diplomatische Einigung erzielt, ist für Orest Fil wenigstens ein Hoffnungsschimmer. Er wünsche sich inständig, dass die Gewalt endlich aufhöre.
Sie hören Rendezvous in 16 Minuten, 13 Uhr. Der Kanton Aargau will also Großunterkünfte für Asylsuchende bauen. Die Regierung reagiert damit auf die heutige Situation und die ist prekär. Die kantonalen Zentren sind überfüllt, viele Gemeinden aber weigern sich, Asylsuchende in ihrem Dorf aufzunehmen. Große Containerdörfer sollen dieses Problem nun also lösen. Maurice Velatti berichtet. Der Bund verteilt Asylsuchende auf die Kantone verteilen sie weiter in die Gemeinden. Dieses System hapert im Kanton Aargau seit längerem. Der Kampf gegen Asylzentren ist allgegenwärtig. Etwa die Hälfte der Gemeinden erfüllt ihre Aufnahmepflichten nicht. Die grüne Regierungsrätin Susanne Hochuli versucht seit Jahren vergeblich, diesen Widerstand zu brechen.
Es hat sich einfach gezeigt bisher, dass sich die Gemeinden untereinander auch nicht sehr solidarisch verhalten. Es gibt Gemeinden, die mehr Asylsuchende aufnehmen, als sie eigentlich müssten. Es gibt Gemeinden, die sich tatsächlich freikaufen. Es gibt natürlich auch Gemeinden, die tatsächlich Schwierigkeit haben, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber auch die könnten es im Verbund mit anderen Gemeinden lösen.
Die Gemeinden sperren sich aber. Jetzt will der Kanton also eingreifen. 11 große Asylzentren sollen im Aargau entstehen, allenfalls werden dazu Container aufgebaut. Große Zentren hätten viele Vorteile, erklärt Susanne Hochuli.
Wir haben im Moment etwa 60 eher kleine Unterkünfte im Kanton. Mit Großunterkünften kann die Wirtschaftlichkeit verbessert werden, aber sicher auch die Betreuungs- und Sicherheitssituation.
Trotzdem, auch Großunterkünfte dürften den politischen Widerstand nicht auflösen. Im Gegenteil, kaum eine Gemeinde wird sich freiwillig als Standort anbieten.
Die Standortsuche, das wird bestimmt schwierig werden, aber es ist machbar, wenn alle daran interessiert sind, die Aufgabe, die wir zusammen, also Bund, Kanton und Gemeinde zusammen zu erfüllen haben, dass man diese auch lösen kann.
Der Aargau ist der erste Kanton, der konsequent auf größere Asylzentren setzen will. Eine ähnliche Strategie verfolgt aber auch der Bund. Auch er will seine Asylzentren konzentrieren. Die Aargauer Pläne werden trotzdem zurückhaltend kommentiert. Die Vizedirektorin des Bundesamtes für Migration erklärte heute in Aarau lediglich, man wünsche dem Kanton viel Glück.
Basel wird jetzt weiblicher, denn als erster Kanton der Schweiz schreibt Basel-Stadt seinen staatsnahen Betrieben eine Frauenquote vor. In den Verwaltungsräten muss jede dritte Person eine Frau sein, so hat es das Basler Stimmvolk beschlossen. Die Betriebe, die müssen jetzt auf Frauensuche. Gaudenz Wacker.
Daniel Thirier ist so etwas wie der oberste Kapitän von Basel. Er ist der Verwaltungsratspräsident der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft. Bereits vor der Abstimmung über Frauenquoten suchte er gezielt eine neue Verwaltungsrätin. Kein ganz einfaches Unterfangen, sagt er.
Es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil das ist nicht ein von Frauen dominierter Dienstleistungsbetrieb, aber innerhalb von diesem Betrieb hat es schon auch Ressorts, die man sehr gut und sehr schnell mit Frauen besetzen kann.
Daniel Thirier hielt daher Ausschau nach einer Verwaltungsrätin, die sich speziell in Gastronomie und Hotellerie auskennt. Dabei stieß er auf mehrere geeignete Kandidatinnen und bekam zuerst einmal Körbe.
Ich habe einfach festgestellt, dass die Kandidatinnen, die bereits über Führungserfahrung und Verwaltungsratserfahrung verfügen, schon recht gut ausgelastet sind, sodass wir die eine oder andere Absage von geeigneten Frauen entgegennehmen mussten.
Nach monatelanger Suche ist der Verwaltungsratspräsident der Basler Personenschifffahrtsgesellschaft nun aber doch fündig geworden. Seine Wunschkandidatin erfülle das Profil voll und ganz. Auf Frauensuche wie er müssen nun fast alle staatsnahen Betriebe gehen. Die Frauenquote in ihren Verwaltungsräten liegt derzeit bei rund 20%. Das heißt, um die 25 Verwaltungsrätinnen fehlen. Aber nicht mehr lange, ist der zuständige Basler Regierungspräsident Guy Morin überzeugt.
Ganz sicher in dem Bereich Recht, in dem Bereich Ökonomie, Personal. Vielleicht wird es etwas schwieriger bei den rein technischen Anforderungen. Aber auch da werden wir ganz sicher auch genügend Frauen finden.
Frauen, die dann bei allen anstehenden Ersatzwahlen die freiwillig abtretenden Männer ersetzen. So lange, bis die Drittelsquote erfüllt ist. Was aber, wenn Herren am Sessel kleben bleiben?
Da müssen je nachdem halt Männer, Frauen weichen.
Guy Morin ist aber überzeugt, dass diese eher unsanfte Tour nicht nötig werde.
Und dass wir da nicht qualifizierte Männer von Verwaltungsratssitzen weg entlassen müssen, dass die natürlichen Abgänge da dieses Problem lösen werden.
Daniel Thirier von der Personenschifffahrtsgesellschaft hat zwar eine Verwaltungsrätin gefunden, erfüllt die Drittelsquote damit aber noch nicht. Nur einen seiner Kollegen vom Verwaltungsratssessel schubsen, nur um die Quote zu erreichen, das will er auch nicht. Er hat dafür einen anderen Weg gefunden. Falls in nächster Zeit keiner der Herren freiwillig zurücktrete,
müssten wir vielleicht die Zahl der Verwaltungsräte erhöhen. Von 4 auf 5 und davon wären dann 2 Frauen, ja.
Noch hat der oberste Basler Kapitän etwas Zeit. Umgesetzt sein soll die Quote bis 2017.
Manchmal vertun sich Politiker in ihrer Taktik, etwa beim Thema Zuwanderung. Im Ständerat rechneten viele mit einem Nein zur SVP-Initiative. Deshalb beschloss man, die nächste Zuwanderungsinitiative von Ecopop möglichst zügig zu behandeln. Doch nach dem für viele überraschenden Ja vor knapp 2 Wochen sind sich die Politiker plötzlich nicht mehr so sicher über den Fahrplan. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Am Montag beugt sich die zuständige Kommission des Ständerats über die neue Zuwanderungsinitiative. Diese Sitzung bietet auch Gelegenheit, über die Folgen der angenommenen SVP-Initiative zu sprechen. Der Diskussionsbedarf ist groß, die verfügbare Zeit beschränkt. Deshalb rät CVP-Ständerat Urs Schwalle, jetzt nichts überstürzen, sondern überlegt vorgehen und über die neue Initiative nicht schon im März entscheiden.
Es könnte sich möglicherweise als etwas kurz gegriffen herausstellen, wenn man davon ausgeht, jetzt ist die Luft draußen, diese Initiative kann man quasi im Genickschussverfahren behandeln und dann Ende Jahr zur Abstimmung bringen. Ich bin nicht so überzeugt, ob damit der Sache gedient ist, nämlich die Einwanderung in den Griff zu bekommen.
Ähnliche Überlegungen stellt FDP-Ständerätin Christine Eggersegi an. Auch sie erwägt, die neue Zuwanderungsinitiative zu vertagen. Später kenne man die Konsequenzen der beschlossenen Masseneinwanderungsinitiative und könne auf dieser Basis Entscheide fällen.
Man kann Gegensteuer geben, man kann der Bevölkerung vielleicht noch einmal die Möglichkeit geben, allfällige Beschlüsse wieder aufzuwärmen.
Eher eine Gefahr in dieser Taktik ortet SP-Ständerat Hans Stöckli. Er möchte die neue, viel rigorosere Ecopop-Initiative rasch behandeln. Seine Überlegung, das Volk konnte bei der SVP-Initiative seinen Unmut deponieren und ist besänftigt zurzeit. Wird die SVP-Initiative aber moderat umgesetzt, könnte das die Zuwanderungsgegner vor dem nächsten Urnengang neu mobilisieren. Wenn man jetzt verschiebe, münde das zudem in einen Gegenvorschlag zur Ecopop-Initiative.
Dann muss man ja bereit sein, in einem gewissen Maß auf das Anliegen einzugehen. Und das ist für mich nicht opportun, weil wir ja bereits vom Volk genehmigt diese Masseneinwanderungsinitiative haben.
Wird die Ecopop-Initiative jetzt zügig behandelt, gibt es wohl noch in diesem Jahr eine neue Abstimmung über die Zuwanderung. Nimmt der Ständerat Tempo raus, dürfte es bis zum Urnengang 2 Jahre dauern. Das sei seriöser, sagt Urs Schwalle.
Der Stimmbürger wird dann tatsächlich in Kenntnis der Auswirkungen einer Aufkündung der Personenfreizügigkeit noch einmal entscheiden können. Nicht die gleiche Frage, aber immerhin die Frage, wollen wir die Personenfreizügigkeit, wollen wir den bilateralen Weg weitergehen?
Sympathien für einen Gegenvorschlag und damit eine langsamere Behandlung haben auch SVP-Vertreter. Einigt man sich und verschiebt die Initiative, dürfte später heftig über Form und Inhalt eines Gegenvorschlags gestritten werden.
Und Sorgen macht sich auch die Luftfahrtbranche. Sollten die bilateralen Verträge mit der EU gekündigt werden, weil sich die Schweiz mit der EU nicht über eine Regelung der Personenfreizügigkeit einigen kann, dann würde auch das Luftfahrtabkommen fallen. Die Folge: Schweizerinnen und Schweizer könnten gewisse Destinationen nur noch indirekt erreichen oder müssten zumindest mehr bezahlen. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Zu jeder Zeit, mit welchem Flugzeug Sie wollen, wohin Sie innerhalb der EU wollen, so frei bewegen sich heute Schweizer Luftfahrtunternehmen innerhalb der EU. Für die Passagiere bedeutet dies, dass sie günstig und schnell aus der Schweiz heraus fast jede größere europäische Stadt erreichen können. Der Wegfall des bilateralen Luftfahrtabkommens mit der EU würde diese Freiheit stark einschränken. Davor fürchtet sich Paul Kourous, Präsident von Aerosuisse, des Dachverbandes der Luftfahrtbranche.
Eben große Gefahren, indem verschiedene Staaten versuchen würden, mit protektionistischen Maßnahmen ihre eigenen Fluggesellschaften zu schützen.
Dies wiederum würde Schweizer Luftfahrtunternehmen in massive wirtschaftliche Bedrängnis bringen, sagt Urs Holderecker, Sprecher des Bundesamtes für Zivilluftfahrt. Konkret würde dies nämlich bedeuten,
dass bei einem anderen Land nur noch ein bestimmter oder zwei bestimmte Flugplätze überhaupt angeflogen werden können. Es hätte Auswirkungen also auf die Streckenrechte. Es wäre auch nicht sicher, ob man mit jedem Luftfahrzeug, mit jeder Größe diese Flughäfen überhaupt noch anfliegen dürfte.
Für die Schweizer Fluggäste würde dies heißen, dass sie von Zürich und Genf aus viele Destinationen in Europa nicht mehr direkt erreichen könnten. Flüge könnten schneller ausgebucht sein, weil die Swiss nur noch kleinere Flugzeuge benutzen oder einen Flughafen nicht mehr so oft ansteuern dürfte. Oder die Tickets würden teurer, weil die europäischen Flughäfen höhere Landegebühren verlangen. Doch nicht nur Schweizer Airlines würden geschwächt, auch die Flughäfen würde es hart treffen. Am Flughafen Zürich fürchtet man sich vor sinkenden Passagierzahlen. Wenn von hier aus nicht mehr alle europäischen Destinationen erreichbar sind, fliegen Langstreckenflugzeuge einen Bogen um die Schweiz. Der größte Schweizer Flughafen verliert als Drehscheibe, als sogenannter Hub, an Bedeutung. Nach der Kündigung des Luftverkehrsabkommens wäre es theoretisch zwar möglich zu versuchen, statt mit einzelnen EU-Staaten, mit der EU insgesamt ein neues Abkommen auszuhandeln. Doch so grenzenlos wie heute dürfte, falls das heutige Abkommen fällt, die Freiheit im europäischen Luftraum für Schweizer Flugzeuge nicht mehr sein.
Rendezvous 1:04. Es ist ein Problem, das schon lange erkannt ist. Die Alpen entvölkern sich immer mehr, die Menschen in den Bergen kämpfen mit einer ungewissen Zukunft. Diesem Problem hat sich der Westschweizer Autor Antoine Jacquot angenommen im Theaterstück «Des Alpes», also «Alpabzug». Aus diesem Stück haben Radioleute im Tessin jetzt ein Hörspiel produziert. Gestern Abend wurde es in Airolo uraufgeführt, also dort, wo die Leute genau wissen, was unsichere Bergzukunft heißt. Tessin-Korrespondent Alexander Grass hat sich für uns ins Publikum gesetzt.
Ein schmaler Eingang führt ins Cinema Leventina in Airolo. Das Kino ist eine Institution und für einmal sind die Filmspulen in der Vorführkabine leer. Das Publikum hat sich Kopfhörer übergestülpt. Die Leute vom Radio der italienischsprachigen Schweiz lassen ihr Hörspiel fliegen.
Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua.
Erst hat es an Weihnachten aufgehört zu schneien, dafür gab es Schnee an Ostern, sagt die Sprecherin. Dann gab es Schnee an Weihnachten nicht, aber an Ostern. Und dann hat es an Weihnachten und an Ostern nicht geschneit.
Gli svizzeri tedeschi, da Zürich, Zug, Altdorf e anche quelli di Langenthal.
Mit Sehnsucht erinnern sich die Dorfbewohner an ihre Gäste, an die Schneekanonen, die Seilbahnen, den Spaß, die goldenen Zeiten, deren Untergang das Hörspiel beschreibt.
Sono pienamente d'accordo che la monocultura è molto pericolosa e anche.
Einverstanden, die Schneemonokultur ist gefährlich. Das ist Gabriele Gendotti, der da spricht. Er hat das Hörspiel auf sich wirken lassen. Er ist ehemaliger Staatsrat und heute Geschäftsleiter eines kleinen Skigebiets bei Faido. Der Skisport bewahrt Menschen vor der Arbeitslosigkeit. Das Schneebusiness ist hart, aber Alternativen sieht Gendonti nicht.
I cannoni li abbiamo lasciati dove erano. Idem gli alberghi e i chalet rimasti in piedi dopo le colate di fango.
Das Hörspiel unternimmt eine Flucht nach vorn, in die Zukunft, Richtung Klimawandel. Die Bevölkerung flüchtet ins Unterland, die Schneekanonen, die Hotels und Chalets haben sie zurückgelassen, die Türen ihrer Häuser haben sie offen gelassen. Einige haben Gipfelkreuze mitgenommen ins Unterland. Sie sollen sie dort vor Unglück bewahren. Einen Moderator braucht es keinen für die Diskussion im Kinosaal. Die meisten hier kennen sich schon von Kindsbeinen an.
Fa male vedere innanzitutto che c'è uno spopolamento molto importante.
Die Entvölkerung in der Leventina tut weh, sagt Gendotti. Die kritische Masse an Einwohnern fehlt. Wenn Gendotti an die Leventina in 20 Jahren denkt, dann sieht er schwarz. Guarino Coldesina tritt hinzu. Er führt das Restaurant Bären in Andermatt oben. Coldesina sagt zu den Radioleuten, er spüre die Trauer, die das Hörspiel verströmt und er weiß nicht, wie antworten. Die Trauer ist eingekehrt, weil es anstelle von Zukunftshoffnung nur Ungewissheit gibt. Eine Revolution hat stattgefunden, aber Gutes hat die nicht gebracht. Zufrieden sind die Menschen nicht. Silvia Metzeltin ist 76 Jahre alt. Schwierigste Erstbegehungen in den Alpen haben sie zur Bergsteiger-Pionierin und auch berühmt gemacht. Ein Bergfreund sieht die Ruhe und Reinheit der Berge, sagt sie. Erster, zweiter Blick zeigt die Verzweiflung bei der jungen Generation in Alpentälern. Und Metzeltin berichtet aus einem Tal in Italien. Den Menschen dort geht es nicht besonders schlecht, aber unter Jugendlichen haben sich Suizide gehäuft. Alkohol- und Drogenmissbrauch kommen vor. Die wahre Botschaft des Hörspiels ist nicht der Klimawandel, sagt Silvia Metzeltin. Die Bergbewohner sind unfreiwillige Passagiere auf einem Schiff, das Richtung Modernisierung segelt. Die Frage ist nur, ob sie als Galeerensklaven rudern müssen oder ob sie es sind, die am Steuer stehen.
Alexander Grass. Diese Emotionen gingen um die Welt.
Ohne das, Dominik.
Abfahrtsolympiasiegerin Dominik Gysin telefoniert mit dem Grossi und spricht nun gleich mit uns nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
In Kiew gehen die Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften weiter. Zuvor hatte das Präsidialamt mitgeteilt, Regierung und Opposition hätten sich auf einen Kompromiss verständigt. Dieser soll noch heute unterzeichnet werden. Monika Rühl ist ab Anfang September die neue Direktorin des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse. Die Wahl durch den Vorstand erfolgte heute Morgen. Die 50-jährige Diplomatin ist im Moment noch Generalsekretärin des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Ein Streik des Sicherheitspersonals behindert den Flugverkehr des Flughafens Frankfurt. Die Betreiberin rief Passagiere dazu auf, nicht mehr zum Flughafen zu kommen, der zu den größten Europas gehört. Der Streik soll noch bis heute Abend um 23 Uhr dauern.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.